Ungeschminkt, der Podcast für ästhetische Chirurgie der DGEPC.
Herzlich willkommen zum zweiten Podcast der DGEPC, Ungeschminkt. Und wir sind heute Abend zusammen ungeschminkt. Drei Nasenchirurgen, die sich schon seit vielen Jahren mit dem Thema beschäftigen. Es gibt ja in Deutschland gar nicht so viele Nasenchirurgen. Insofern kennen wir drei uns auch schon sehr viele Jahre. Ich würde mal schätzen, fast über 20 Jahre, als wir uns damals immer im Marienhospital getroffen haben und uns schon ausgetauscht haben. Und heute bin ich ganz froh, dass ich meine zwei Lieblingsnasenchirurgen hier zu einem Podcast begleiten darf über viele spannende Fragen. Ja, der Florian Sandweg und der Eckhard Butler, die stellen sich vielleicht kurz noch mal vor und dann steigen wir schon ein in das Thema. Florian.
Ja, vielen Dank, lieber Nuri. Vielen Dank für die lieben Worte. Also das mit den Lieblingsnasenchirurgen gebe ich natürlich gerne zurück. Mein Name ist Florian Sandweg. Ich bin, wie ihr zwei, auch Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie. Ist ja klar, sonst würden wir hier nicht sitzen. Und habe aber eben, wie zumindest der Eckhard auch, ich glaube, du warst nie in Stuttgart fest angestellt, oder Nuri, aber bist viel dahin gefahren. Also ich habe in Stuttgart im Marienhospital bei Professor Wolfgang Gubasch eben meine Ausbildung in der Nasenchirurgie erhalten und bin hinterm Eckhard da hinterhergekommen. Der war vor mir schon da. Wir haben uns noch kurz die Klinke in die Hand gegeben, glaube ich. Und bin aber da auch schon lange nicht mehr, bin niedergelassen in Rosenheim seit 2009 und habe einen Schwerpunkt in der Nasenchirurgie, mache aber auch das gesamte restliche Spektrum der plastischen und ästhetischen Chirurgie.
Und der Eckhard Butler aus München.
Genau, das meiste hat der Florian schon übernommen. Ich bin, das klang ja schon an, ausschließlich auf die Nasenchirurgie spezialisiert nach meiner Ausbildung in Stuttgart, die sich an eine Facharztausbildung für allgemeine Chirurgie. Das war damals noch der Weg zur plastischen Chirurgie. Dann gab es den neuen Facharzt, den habe ich dann angeschlossen und sozusagen als dritte Facharztausbildung war ich von 2004 bis ja fast 4 Jahre in Stuttgart. Und die Nasenchirurgie hat mich so fasziniert, dass ich seit dieser Zeit das als Schwerpunkt betreibe und bin selber seit 2008 in München niedergelassen. Und ja, freue mich auf einen spannenden Abend, in dem wir hoffentlich den Zuhörern ein paar Fragen zum Thema Nasenchirurgie beantworten können. Und freue mich, hier dabei sein zu können. Vielen Dank, lieber Nuri. Und dann übergebe ich an dich und ja, dann steigen wir doch gleich ein.
Also ich mache es bei mir ganz kurz. Ich bin der Nuri Alamouti. Ich bin seit den 90er Jahren in der plastischen Chirurgie. Mein Berufsziel war immer Hals-Nasen-Ohrenarzt zu werden. Und da habe ich am Anfang auch erst reingeschnuppert und bin dann über eine Rotation, wo ich eigentlich gedacht habe, dass ich gar nicht so lange bleibe, in die plastische Chirurgie gekommen. Da bin ich mehr oder weniger stecken geblieben. Und war dann in der plastischen Chirurgie bei uns derjenige, der quasi der Nasenarzt war. Und so bin ich zu den Nasen gekommen, zu den spannenden. Ich operiere nicht nur Nasen, sondern auch Nasen, so wie der Florian auch. Da gibt es ganz viele Gründe dafür und das werden wir wahrscheinlich heute Abend auch herausfinden, warum man der ein oder andere sich intensiv damit beschäftigt oder warum der ein oder andere vielleicht auch mal was anderes machen muss, außer nur Nasen zu operieren. Das wäre auch gleich schon meine erste Frage. Warum oder seht ihr das auch so, dass die Nasenkorrektur oder die Nasenchirurgie als solches eigentlich die mit anspruchsvollste Chirurgie im Gesichtsbereich oder auch in der plastischen Chirurgie überhaupt ist? Was würdest du sagen, Florian?
Ein klares Ja, würde ich sagen, weil die Nase erstens im Verhältnis zu den meisten Dingen, die wir operieren, relativ kleines OP-Gebiet ist. Das heißt, je nachdem, aber geht es ja nachher nochmal drum, um den Zugang. Welchen Zugang man wählt, hat man eine sehr überschaubare Sicht. Also es ist nicht sehr groß, das OP-Feld. Und was mich fasziniert, ist eben, wie du auch schon sagtest, dass wir die verschiedensten Gewebe haben, mit denen wir zu tun haben. Also wir haben Knorpel, wir haben Knochen, wir haben Haut, Bindegewebe, Muskulatur, Bänder. Also alle Strukturen, die wir sonst auch finden, auf einer konzentrierten Stelle. Und das an und für sich stellt uns schon vor technische Herausforderungen und natürlich dann das ganze Dreidimensionale, das ganze Vorausschauende sich vorstellen. Und ja, es ist in meinen Augen ist es sogar Königsdisziplin, ist immer ein bisschen, klingt so überheblich, aber ich finde schon, es ist sehr, sehr herausfordernd und ist auch sehr befriedigend, wenn man sich dann da wohlfühlt.
Gibt es einen Grund, warum du nicht nur Nasen operierst, wenn du so fasziniert bist davon, oder?
Ja, ich bin noch mehr fasziniert von unserem schönen Fach. Also im Gegensatz zu Eckart finde ich, dass wir so vieles können. Und das finde ich auch so schön am Fach plastische Chirurgie. Wir sind ja die einzigen Chirurgen wirklich, die von Kopf bis Fuß unterwegs sind. Und das wollte ich mir gerne, aufgrund der Tatsache, dass ich auch viel gelernt hatte, mir gerne beibehalten. Aber es gibt noch einen anderen Grund. Rosenheim ist nicht München. Wäre wahrscheinlich wirtschaftlich wäre es für mich schwierig, mich nur auf ein Thema zu konzentrieren und davon zu leben, weil einfach hier nicht so viele Menschen leben wie in Berlin oder in München oder in Düsseldorf.
Ja, Eckhard, was meinst du denn? Was hat dich denn dazu gebracht, dich so als Monospezialist auf das Thema Nasen so zu spezialisieren, dass du sagst, du willst die ganzen anderen schönen Dinge in der plastischen Chirurgie beiseite legen und dich da nur drauf zu konzentrieren?
Also, als ich in die Niederlassung gegangen bin, war die Weichenstellung, mache ich wieder alles oder fokussiere ich mich auf die Nase? Und mit der Erfahrung aus doch 4 Jahren Marienhospital habe ich mitbekommen, wie schwierig das ist. Und ich habe damals die Entscheidung für, ich mache nur noch Nase deswegen getroffen, weil ich gesagt habe, ich muss über viele Jahre viel Erfahrung sammeln. Ich würde nicht sagen, ein guter Nasenchirurg ist nur einer, der sich ausschließlich auf die Nase konzentriert. Das hat sich bei mir so ergeben. Aber es sollte ein klarer Schwerpunkt sein. Das ist bei euch beiden der Fall. Es ist ein Schwerpunkt eurer Tätigkeit. Und das sollte es sein, die Nase ab und zu mal ein bisschen zu machen. Dafür ist sie zu komplex und dafür ist selbst in den Händen eines sehr erfahrenen Chirurgen die Schwankungsbreite und die Störmöglichkeiten immer noch viel zu groß. Also man muss einen gewissen Takt haben, um wirklich das verantwortungsvoll anbieten zu können. Und der Umstand, deine Frage war ja, warum ist die Nase so anspruchsvoll? Sie sitzt mitten im Gesicht. Man kann keinen Pullover drüber ziehen. Das heißt, man steht auch in einer anderen, unter einem anderen Druck. Und wir kommen ja vielleicht nachher noch auf das Thema Computersimulation. Wenn man die betreibt, fällt einem schnell auf, dass manchmal ein einziger Millimeter an einer Stelle die Gesamtwirkung des Gesichtes wirklich signifikant verändern kann. Und ein Millimeter liegt ja schon, das ist ja schon weniger als die normale Schwankungsbreite der Chirurgie. Und ich glaube, das bildet vielleicht ganz gut ab, auch für einen Laien, warum das so komplex ist. Und das halbwegs kontrollieren zu können, braucht einfach Erfahrung und eine intensive Beschäftigung mit dem Thema.
Und bei der Nase kommt natürlich noch dazu, dass ja anders als in anderen ästhetischen, formverändernden Operationen, die wir durchführen, auch die Funktion eine große Rolle spielt. Ist das ein großes Thema, Florian, bei dir auch in der Praxis, dass die Leute kommen, die vielleicht auch den Wunsch haben, dass die Funktion verbessert wird, aber auch die Ästhetik, und überprüft ihr das auch? Wie ist da so wie würdest du sagen, ist da so das Klientel, die Zusammensetzung funktionell ästhetisch? Oder machst
Das
du
ist
gar
sehr,
keine reine funktionellen Nasen-OPs?
das sind zwei sehr schöne Fragen. Die erste ist, gefällt mir gut, weil ich, wie wir alle ja eben ausgebildet bin in der funktionell ästhetischen Rhinoplastik. Das heißt, Eckart wird es bestätigen können. Uns wurde immer gesagt, wer das Septum nicht gerade machen kann, der kann keine Nasen operieren. Und damit sind wir groß geworden. Das Septum, für all die, die es nicht wissen, ist die Nasenscheidewand. Und die kann eben oder ist tatsächlich sehr häufig gar nicht gerade und in der Mitte, sondern ist verkrümmt. Und das ist eine der hauptfunktionellen Probleme, die die Nase so haben kann, neben anderen natürlich auch noch. Und wenn man sich das so vorstellt, dass die Nasenscheidewand, ich stelle mir das immer so vor, wie das Fundament von der Nase. Also wenn die nicht gerade ist, dann kann auch die Nase nachher nicht gerade sein. Und wenn man ästhetische Nasenkorrekturen macht, dann muss ja die Nase am Ende gerade sein. Insofern würde ich sagen, eigentlich ist jede Nasenkorrektur eine funktionelle und ästhetische, es sei denn, es ist einer der wenigen Menschen, die einen komplett gerade Nasenscheidewand von vornherein haben. Und in meinem Fall ist es ganz interessant, dadurch, dass ich einen Hals-Nasen-Ohrenarzt als direkten Türnachbarn habe, kann ich eben auch diese Patienten alle dem Hals-Nasen-Ohrenarzt direkt zuführen, der dann für mich die funktionelle Diagnostik auch macht gegenüber den Krankenkassen und so weiter. Aber natürlich gucke ich in die Nase rein und sehe sofort, ist hier auch noch ein funktionelles Problem oder nicht. Und die andere Frage, die zweite war, mache ich nur funktionelle Nasenchirurgie? Nein, mache ich nicht, weil ich bin eben plastischer Chirurg und wie wir alle wissen, steckt da das Wort Plastein drin, was ja Formen heißt. Das heißt für mich, wenn ich eine Nase operiere, dann möchte ich sie auch umformen. Und wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich will gar nicht, dass meine Nase anders aussieht, ich will nur, dass sie eine gerade Nasenscheidewand hat oder kleine Nasenmuscheln, dann sage ich, prima. Das ist mein Nachbar, der ist Hals-Nasen-Ohrenarzt, der freut sich.
Eckhard, würdest du, wenn ein Patient zu dir kommt mit dem Wunsch nach einer Veränderung der Nase, funktionelle Kompromisse eingehen, wenn du den Eindruck hast, das wäre mit einem vielleicht nur Kompromiss, was die Funktion der Nase angeht, zu erreichen? Das heißt, wenn ein Patient eine besonders kleine Nase haben will oder wenn die Vorgabe so ist, dass es einfach ästhetisch vielleicht machbar ist, aber funktionell nicht durchführbar. Wie gehst du mit solchen Fällen um?
Also ganz klares Nein. Da einen Kompromiss zu machen, das fällt dir auf die Füße. Weil selbst wenn dir ein Patient sagt, ach, das mit dem Atmen ist mir nicht so wichtig, Hauptsache mir gefällt die Nase, das ist schön und gut, das ist aber jemand, der in dem Moment, wo er das ausspricht, vermutlich ganz normal atmen kann. Und nicht gut atmen zu können und nicht gut schlafen zu können und die entsprechenden Beschwerden zu haben, die das auslösen kann, kann so schrecklich sein, dass man sich das nicht vorstellen kann. Und das jemandem anzutun, würde ich niemals machen, niemals wissentlich tun.
Also halten wir fest, dass und die Funktionalitäten der Nasenchirurgie was ganz, ganz Wichtiges ist. Da sollte man also keinen Kompromiss machen. Das sehe ich also, dass ihr das beide so seht und dem stimme ich natürlich auch zu.
Nee, und
Das
da
ist
würde ich auch
ganz
gerne nochmal reingrätschen. Ich bin ganz
unbedingt.
überzeugt, dass ein Nasenchirurg, der ästhetische Nasen operiert, das gleiche Wissen und die Erfahrung in der funktionellen Chirurgie besitzen muss, weil sonst ist er gar nicht in der Lage einzuschätzen, was eine ästhetische Maßnahme vielleicht an der Funktion verschlechtern kann. Und einem Patienten, der ein funktionelles Problem hat, das nicht behandeln zu können, weil man es einfach nicht weiß oder nicht kann oder nicht will, finde ich auch unärztlich. Also insofern, ich finde, Nasenchirurgie ist immer Funktion und Ästhetik.
Da kommen wir ja sicherlich gleich nachher nochmal dazu, wenn wir auf die verschiedenen Möglichkeiten der Veränderung der Nase eingehen, ob das immer nur eine Operation ist oder ob es auch andere Möglichkeiten gibt und was da die Drawbacks oder was da die, sage ich jetzt mal, Einschränkungen sind. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Statement, das du gerade gesagt hast, Eckhard, dass man, wenn man sich mit der Nase beschäftigt und Nasen operiert, dass man das immer unter dem funktionellen Aspekt sehen muss und immer bereit sein muss, auch Funktionalität zu verbessern oder auch zu erkennen überhaupt, dass wenn was an der Nase nicht richtig funktioniert. Ja, wir wollen uns mal ein bisschen über die Techniken unterhalten, die es gibt, um eine Nase zu operieren, weil wir haben ja einige Zuhörer, die vielleicht selber keine Nasen operieren, die sich dafür interessieren, was momentan so State of the Art ist oder was so gesprochen wird. Wir hören ja immer über offene versus geschlossene Technik. Gibt es da bei euch Paradigmen, die ganz feststehen oder haben sich da Dinge verändert im Laufe der Jahre bei euch? Florian, wie ist es bei dir? Sagst du, ich habe immer eine Technik, mit der löse ich alle meine Probleme oder die Probleme meiner Patienten sicher? Oder hast du da ein großes Armamentorium an Möglichkeiten, bei denen du dich bedienst? Was würdest du sagen?
Ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich nicht nur eine Technik kann, sondern dass ich schon durch die Ausbildung, die ich in Stuttgart genießen durfte, ich liebe dieses Wort auch, ein wirklich großes Armamentorium oder einen großen Werkzeugkasten mitbekommen habe, aus dem ich, wenn ich die Nase operiere, natürlich weiß ich vorher schon ungefähr, was mich erwartet, aber auch deswegen mache ich das so gerne, weil ich manchmal kommt man in Situationen, wo man sich überlegt, oh, das ist ganz anders, als ich gedacht habe, jetzt muss ich mir was überlegen und dann darauf zurückgreifen zu können, finde ich wunderbar. Aber natürlich hat, wie wir alle, glaube ich, besuchen wir ja auch teilweise uns untereinander als Kollegen. Wir besuchen Fachkongresse, auf denen auch teilweise voroperiert wird. Und über die Jahre sieht man ja auch immer wieder neue Techniken und Ideen, die andere haben, die man eventuell aufgreift. Und so hat sich natürlich haben sich meine Techniken, wie auch bei uns allen, verändert im Laufe der Jahre. Manches mache ich gar nicht mehr, manches mache ich nur manchmal und manches habe ich vor ein paar Jahren noch nie gemacht. Und das finde ich auch das Schöne an diesem fachlichen Austausch, dass man so Aha-Momente hat, wo man sagt, ach, guck mal, das funktioniert viel besser, wenn man es so macht und dann macht man es so. Also das ist das Schöne an der Nasenchirurgie.
Operierst du die Nasen offen oder geschlossen? Eine
Ich,
Frage, die ich dir normalerweise nicht stellen würde, aber das ist jetzt
ja,
so
für
unter uns vielleicht so
alle.
für alle mal.
Also ich bin tatsächlich ausgebildet rein in offener Technik und habe mich auch, was die geschlossene Technik angeht, nie weiterentwickelt. Das heißt, ich operiere wirklich 100% meiner Nasen alle offen.
Okay. Eckhard, wie ist das bei dir?
Ich war noch in der Zeit, in der in Stuttgart beides gemacht wurde, habe also beides mitbekommen, habe dann, weil das so en vogue war vor 20 Jahren, oder ist ja noch länger her, mich auch sehr auf die offene fokussiert, bin aber in den letzten Jahren immer wieder in Schrittchen, da wo es gut möglich ist, gerne auf die geschlossene Technik zurückgekommen. Das war wieder eine neue Lernkurve, aber es gibt Fälle, die sich geschlossen wunderbar operieren lassen. Und beides hat seinen Charme, beides hat seine Indikation. Also ich sehe das nicht dogmatisch.
Würdest du sagen, dass die Rhinoplastik sich mehr entwickelt hat in Richtung technisch aufwendiger? Und also es gab ja mal eine Zeit, wo das so war, wo man ganz viele verschiedene Grafts und Flaps und was auch immer alles beschrieben hat. Oder denkst du, dass die Entwicklung in mehrdimensional stattfindet, dass man vielleicht auch wieder minimal invasiver oder weniger traumatisierende oder traumatische Eingriffe favorisiert oder mit ins Boot nimmt, mit in seinen Handwerkskasten?
Ja, ich muss immer ein bisschen schmunzeln, weil operieren ist immer eine invasive Angelegenheit. Und wir haben im Rahmen bestimmter Techniktrends, wie du schon gesagt hast, teilweise sehr aufwendige Techniken angewendet. Dann, das sind so Wellenbewegungen. Und das ist, glaube ich, auch bei jedem Nasen- oder generell in der Chirurgie. Man macht Sachen und stellt dann fest, Mensch, das ist eigentlich viel zu aufwendig und es gibt auch einfachere Wege, das zu erreichen. Und das Schönste finde ich, wenn man mit einer möglichst wenig invasiven Methode ein tolles Ergebnis erreicht. Es gibt Einzelsituationen, da muss man mehr machen, um dahin zu kommen, wo man will. Und ich glaube, das ist die ganz große Faszination der Nasenchirurgie, dass es diesen Standardfall, wo man so ein Programm abspult, gar nicht so häufig gibt. Und man hat immer wieder ein paar Punkte, wo man individuell entscheiden muss, wo man vielleicht was macht, was man so noch nie gemacht hat, aufbauend auf der Erfahrung. Ich stelle bei mir den Wunsch fest, wenn ich zwischen verschiedenen Techniken unterscheiden kann, ein Ziel zu erreichen, dass ich mich ganz klar eher dafür entscheide, die weniger invasive, vielleicht etwas einfachere Technik zu wählen.
Hat man sich ja früher teilweise nicht getraut, wenn
Nee.
man immer gedacht hat, also ich kann mich erinnern, als unser Freund aus Hamburg mich mal besucht hat vor 20 Jahren, habe ich eine geschlossene Nase operiert und das war mir schon fast unangenehm, weil es zu der Zeit wirklich überhaupt nicht populär war, weil wir alle natürlich unter dem Einfluss einer Schule standen, die alles in offener Technik gemacht hat. Also meine Frage war vorhin auch so dahingehend, ob ihr nicht auch den Eindruck habt, es geht in mehrere Richtungen als nur in technisch aufwendiger. Insofern war das eine schöne Antwort, dass du gesagt hast, dass wenn du die Chance hast, dir zu überlegen, das weniger aufwendig zu machen, dass du dann die weniger aufwendige Technik nimmst. Das hat ja auch Vorteile. Das bringt uns auch zum anderen Thema, das für viele natürlich momentan, wie sage ich jetzt mal, auch durch Social Media sehr stark gehypt wird, dass viele Kollegen, die keine Nasen operieren, ja zu anderen Maßnahmen greifen, die nicht operativ sind. Habt ihr damit Erfahrung oder wie würdet ihr das sehen? Minimalinvasive Maßnahmen, Unterspritzungen, das ganze Thema ist ja momentan, wird es ja sehr gehypt durch, ich will jetzt keine Namen nennen, aber durch doch auch teilweise Fernsehformate, wo man als Patient hingehen kann und so ein Quick-Fix, sage ich jetzt mal, durch eine Unterspritzung oder sowas bekommt. Hast du solche Patienten, Florian, in deiner Praxis? Machst du das selber? Oder behandelst du nur die Komplikationen dieser Maßnahmen? Es geht also um Hyaluronsäureunterspritzung oder um Faden, Fremdmaterial einsetzen, Botox zum Anheben der Nasenspitze. Also dieses ganze Thema nicht-invasive Techniken, das ja doch von vielen Anwendern praktiziert wird, die selbst gar keine Nasen operieren. Wie siehst du das, Florian, bei dir?
Ich habe auch schon mal eine Nase, einen Nasenrücken ein bisschen mit Filler begradigt auf Wunsch von Patienten, die keine OP wollten. Ja. Generell sehe ich das so, dass wenn man was in die Nase reinspritzt, wird die Nase davon nicht kleiner, auch wenn sie vielleicht optisch gerade aussieht. Aber das erkläre ich auch allen Patienten, die kommen und sagen, ich würde mir gerne den Nasenrücken unterspritzen lassen, ich will keine OP, sage ich mal. Kann man zwar machen, birgt gewisse Gefahren, ich glaube, da gehen wir nachher noch drauf ein, macht aber ihre Nase nicht wirklich kleiner. Ich habe eine Ärztin, die mit mir in der Praxis arbeitet, die nicht nasenchirurgisch tätig ist, der sie keine Nasen operiert. Bei der weiß ich, dass die solche Sachen häufiger macht, weil es einfach auch gefragt wird. Ich selbst fühle mich meistens nicht wohl damit, eine Nase mit Filler oder Botox zu behandeln, weil ich eben sage, es gibt nachhaltigere und bessere Methoden, das zu machen. Und was ich halt häufig finde, wenn ich Nasen operiere, die mir entweder vorher sagen, sie hatten schon mal Filler oder es auch nicht sagen, was ich dann immer nicht so schön finde, weil ich denke, man, das ist keine gute Idee, sich die Nase operieren zu lassen von jemandem und dem Chirurgen vorher nicht zu sagen, dass man da irgendwann mal Filler reinbekommen hat. Aber das kennen wir alle. Man öffnet die Nase am Nasensteg und es kommt einem der Filler entgegengequollen. Ist in der Regel auch nicht schlimm, aber es ist immer eine etwas unangenehme Überraschung. Und die krasseste Erfahrung, die ich mal gemacht habe, war eine Patientin, die hatte sich im Ausland die Nase operieren lassen und die hatte so was ganz Hartes an der Nasenspitze. Und als ich das dann geöffnet hatte und dieses Objekt rausoperiert hatte, war das einfach ein Stück von einem Plastikschlauch, den man abgeschnitten hatte und die als Tipgraft, also als Nasenspitzenaufbau da reingelegt hatte. Das fand ich, also das wurde bis jetzt noch nie getoppt durch irgendwas.
Wie lange war das drin in der Nase?
Bestimmt 3 Jahre. Das hat mich gewundert, dass das nie
Und
rausgekommen ist.
sich nicht entzündet bis
Nicht
dato.
entzündet. Also es war einfach sauber abgekapselt. Ist auch nicht durch die Haut durchgekommen. War erstaunlich, ja.
Gute Immunlage von der Patientin wahrscheinlich.
Ja,
Ja.
gute Idee vielleicht auch.
Ja.
Ich habe es trotzdem rausgeholt und ersetzt.
Ja.
Ja.
Gibt es denn irgendwas, Eckart, was du sagen würdest, was man minimalinvasiv an der Nase machen kann, ohne eine Operation, das wirklich nachhaltig, wir mögen alle den Begriff nachhaltig nicht, aber was wirklich dauerhaft, würde ich vielleicht mal sagen, ist, was dauerhaft ist und was nicht, ja, was wir auch als Nasenchirurgen akzeptabel fänden. Ist da irgendeine Maßnahme, die du sagen würdest, ein Faden oder kleine Menge Hyaluronsäure oder Botox? Ja, Botox ist ja nicht dauerhaft, aber. Oder sind diese Maßnahmen alles, ist das alles Käse als
Also
Nasenchirurg, wenn man mal
anschließend an
ehrlich
das, was
ist?
ich vorhin gesagt habe, wenn es eine einfache, wenig belastende Möglichkeit gibt, ein tolles Ergebnis zu erreichen, dann muss man drüber nachdenken. Was man mit minimalinvasiven Techniken da an der Nase erreichen kann, ist schon sehr begrenzt. Und das ist immer, wie der Florian auch schon gesagt hat, ein Kompromiss. Wenn ich einen Höcker habe, kann ich den theoretisch mit Filler beseitigen, indem ich oberhalb und unterhalb des Höckers einfach Volumen hineingebe. Dann wird die Nase zwar gerade, ist größer. Und wenn ich keine sehr tiefe Nasenwurzel habe, dann kriege ich da so ein griechisches Profil und das sieht anders als hübsch aus. Und das demonstriere ich gerne auch mit Computersimulation. Das ist eh so ein Steckenpferd von mir. Es gibt ein paar ganz klasse Sachen. Wenn jetzt eine ganz tiefe Nasenwurzel dazu führt, dass der darunterliegende Teil des Nasenrückens als Höcker erscheint, eigentlich gar kein Höcker ist, und man packt hier oben ein bisschen Volumen rein, das ist irre, funktioniert richtig gut. Es ist vielleicht eine der wenigen Situationen, wo man sagen kann, da kann man mit einem Filler genauso gut sein wie mit einer Operation. Anheben. Und diese ganzen Sachen, glaube ich, funktionieren nicht. Die Mimik presst die ganze Zeit die Nasenspitze hier dagegen und das wird weggemolken und landet dann sonst irgendwo. Wie Florian meinte, da wird dann gerne auch mal nachgelegt und wenn man so eine Nase dann doch operiert, quillt einem dann nicht wenig von dem Gel entgegen. Wo ich es klasse finde, ist Fine Touch-up. Wir haben alle viele Patienten, die vielleicht schon eine OP hinter sich haben, die Unfälle hatten, wo es einfach an der Kontur der Nase kleine Unebenheiten gibt, kleine Dellen, Millimeterchen. Da einen Tropfen Filler rein, um so einen Schatten oder so eine Grube, die bei Licht einen Schatten wirft, wegzunehmen, finde ich sensationell. So präzise kann ich gar nicht operieren. Und da finde ich es eine tolle Sache. Aber substanziell funktioniert, glaube ich, nicht richtig gut. Auch von ein paar Ausnahmen abgesehen, aber in dem Bereich ist es eine tolle Ergänzung. Klar kann man auch sagen, das kann man mit körpereigenem Gewebe machen. Man kann Fettgewebe in die Nase injizieren für so kleine Touch-ups. Man kann sogar Knorpelpaste injizieren. Das sind alles minimalinvasive Verfahren. Jetzt ist ja nur die Substanz, die ich da reingebe, unterschiedlich. Aber das hat eine Berechtigung, finde ich.
Bei der Hyaluronsäure für so kleine Touch-ups merkt man ja auch, dass das häufig das Problem auf Dauer löst. Das bedeutet natürlich auch gleichzeitig, dass die Hyaluronsäure gar nicht kein, ja, sag ich mal, temporärer Filler in der Nase ist und sich da sicherlich anders verhält als an anderen Stellen. Also ich merke das häufig, wenn die aufgespritzten Nasenwurzeln, dann findet man da kein Depot mehr von dem Gel, anders als wenn die aufgespritzte Nasenspitze, da findet man meistens noch das Depot. Aber es ist ja so, dass es ganz kritisch häufig gemacht wird, auch von Leuten, die keine Nasen operieren. Wenn man das jetzt so sieht, in so reinen, nicht fachärztlich betreuten Praxen. Findest du das problematisch, Florian, dass auch Leute, die eigentlich selbst dann möglicherweise die Komplikation nicht sehen, ja, dass die solche Maßnahmen anbieten, obwohl sie selber keine Nasen operieren? Müsste man da einen Standard erfordern oder müsste man da quasi sagen, es sollte wirklich nur derjenige an die Nase ran, der möglicherweise auch die Komplikation, die dann entsteht, beseitigen kann? Wie siehst du das?
Also letzteres sehe ich auf jeden Fall so. Wer seine Komplikationen nicht beherrschen kann, sollte sich überhaupt nicht in die Situation begeben, dass er welche macht. Das heißt, jeder, der mit einem Filler arbeitet, hat natürlich das Gegenmittel, die Hyalase, also das Enzym, mit dem man Hyaluronsäure auflösen kann, in seinem Kühlschrank zu haben. Sonst darf er in meinen Augen keinen Filler in die Hand nehmen. Das ist schon mal völlig klar. Weil so einen Patienten zu jemand anderem zu schicken, damit der das sozusagen das Feuer löscht und das Problem aufräumt, ist auch gefährlich und man hat es dann nicht mehr in der Hand und ist auch gegenüber den anderen Kollegen, die das dann beheben müssen oder behandeln müssen, nicht fair. Leute, die keine Nasen operieren, ob die Filler in Nasen spritzen sollten, ist natürlich, es wäre eine harte Aussage, die ich jetzt treffen würde, wenn ich sagen würde, die sollten das nicht tun. Aber im Grunde genommen bin ich der Meinung, dass man eine Nase zumindest mal von innen gesehen haben sollte, so wie wir Nasenchirurgen. Denn man sieht dann, wo die Blutgefäße langlaufen, in die man keinen Filler spritzen darf. Das hat fatale Folgen, das wissen wir. Und selbst wenn man meint, man kennt die Anatomie einer Nase, kann es immer noch sein, dass es eine Variante gibt und man eben doch da ein Gefäß trifft. Aber ich glaube, was uns Nasenchirurgen sehr hilft, weil wir ja vor jeder Nase die Nase mit Lokalanästhetikum einspritzen, weil wir das tausendmal gemacht haben, wir wissen ziemlich genau, wann wir in der Schicht sind, zwischen dem Knorpel und zwischen der gefäßtragenden Schicht, wo man eben wahrscheinlich kein Gefäß trifft. Deswegen sage ich mal so, sicherer ist man wahrscheinlich schon, wenn man sich einen Filler spritzt von jemandem, der auch schon Nasen operiert hat, weil er sich einfach besser auskennt. Und Nasen, die voroperiert sind, meine eigenen voroperierten Nasen, ich mache das natürlich auch so, wie ihr beide es beschrieben habt, dass ich manchmal, bevor ich eine Nase nochmal operiere, lieber ein, zwei Mal einen kleinen Droplet-Filler irgendwo hingebe, um dann eben den gewünschten optischen Effekt zu erzielen, der dann sich ja meistens in einen dauerhaften Effekt auch wandelt an der Nase oder häufig. Und trotzdem habe ich da immer auch so ein bisschen ein schlechtes Gefühl. Und es ist mir tatsächlich einmal passiert bei einer Nase, die ich operiert hatte, wo ich dann so ein Touch-up gemacht habe mit einem Filler. Da ist zum Glück nichts passiert, außer einer geröteten Haut, die auch ein paar Wochen lang gerötet war. Aber das war mit Sicherheit ein teilweiser Gefäßverschluss. Also man muss wirklich, man darf sich da auch nicht sicher fühlen. Selbst wir nicht, die wir viele, viele Nasen operiert haben und meinen, wir würden alles können und wissen. Das tun wir eben auch nicht. Also es ist immer mit Vorsicht zu genießen, das Thema.
Bei dem Spritzen ist natürlich nicht nur die Gefahr, dass man in das Gefäß gerät, sondern dass man auch durch den Gewebsdruck oder durch das Volumen, das man dazu gibt, natürlich dadurch auch Kompressionen auf das Gefäß macht. Also Komplikationsmöglichkeiten gibt es da schon. Wie siehst du das, Eckhard? Sollte man nur zu einem Nasenchirurgen gehen, wenn man mit dem Filler an der Nase behandelt wird, oder dürfte das auch ein nicht operativ Tätiger oder sollte das machen?
Also ich finde, der Florian hat das wunderbar auf den Punkt gebracht. Zu sagen, nur ein erfahrener Nasenchirurg darf Filler spritzen, das würde ich mich auch nicht irgendwie mir anmaßen, so eine Aussage zu treffen. Aber man sollte tatsächlich eine Nase von innen gesehen haben. Und sei es jetzt, dass man eben, wo ich ein großer Fan davon bin, eine anatomische Präparation im Rahmen eines Kurses selber durchführt. Sei es, dass man bei Operationen zusieht, aber man sollte ein bisschen Ahnung haben. Denke allerdings auch, dass man durch die doch viel weitreichendere Erfahrung, was die Anatomie und auch die Schichtdicken angeht, vermutlich bei einem regelmäßig an der Nase auch Operierenden ein Tickchen besser aufgehoben ist.
Ich habe noch ein nicht-invasives Thema, was auch immer wieder kommt. Das ist die Unterspritzung mit Kortisonkristallen. Also ihr habt ja sicherlich auch schon gehört, auch in den sozialen Medien kursiert das rum, dass man dicke Nasen klein bekommt mit der Unterspritzung von Triamcinolon-Acetonid-Kristallsuspension, also mit dem Volon-A, früher hieß das so, das Medikament, also Triamcinolon. Macht ihr sowas? Habt ihr Fälle davon? Habt ihr schon mal von den Komplikationen gehört? Also wir haben das regelmäßig, weil das wohl bei uns in der Nähe in irgendeiner Praxis praktiziert wird, häufig, auch mit stark negativen Folgen. Hast du sowas schon mal gesehen, Florian?
Ich habe mal einen Vortrag gehalten für meine Aufnahme in die DGLPC, aber da wart ihr noch nicht dabei. Hieß Fluch und Segen der Kristallkortison-Infiltration in die Nase. Insofern, ja, das ist ein Thema, was ich in den letzten Jahren weniger habe, weil ich auch viel weniger meine eigenen postoperativen Verläufe mit Triamzolon betreue. Ich habe vielleicht, weil ich früher ungeduldiger war, vielleicht weil meine Technik sich auch ein bisschen verbessert hat. Es gibt ja diese Rhinodese-Techniken, dass man eben auch den Hohlraum zwischen Nasengerüst und Weichteilmantel früh verschließt. Also schon bei der Operation habe ich das Gefühl, dass ich weniger mit Schwellung zu tun habe und eben auch dementsprechend weniger häufig mich dazu aufgefordert fühle, da Cortison zu geben, um eine Schwellung früh zu bekämpfen. Und ich habe einen Fall, wo ich eine wunderschöne Nase operiert habe und dann wollte ich was gegen die Schwellung tun und dann ist das gesamte Fettgewebe am Nasenrücken weg gewesen und es sah ganz furchtbar aus und die Haut klebte auf dem Knochen und die Patientin war natürlich nicht glücklich. Ich war schrecklich unglücklich und ich musste sie zweimal mit Eigenfett da transplantieren, um da wieder eine Verschiebeschicht hinzubringen. Und toi, 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 das ist gut ausgegangen, der Fall. Den habe ich dann auch da in meinem Vortrag gezeigt. Aber ich würde jedem wirklich raten, da erstens nur mit ganz kleinen Mengen zu starten. Eine höhere Verdünnung als die handelsübliche Abgabe vom Apotheker ist zu wählen und also zurückhaltend. Und es gibt in meinem Umfeld niemand, von dem ich weiß, der das bei nicht operierten Nasen macht. Also was du gerade angesprochen hast, dass man das aus ästhetischen Gründen in eine Nase spritzt, anstatt sie zu operieren, habe ich noch nicht erlebt hier.
Ja, es ist so ein bisschen so ein Trend gewesen vor ein paar Jahren. Es sind jetzt auch weniger Fälle geworden, aber das hat sich wohl auch durch Social Media oder durch auch, ja, durch die Tatsache, dass auch Nasenchirurgen wie wir ab und zu mal Triamcinolon verwenden, um so Softpolypik oder so, also diese typischen angeschwollenen Weichgewebsansammlungen, sage ich mal, meistens oberhalb der Nasenspitze oder ähnliches, zu vermindern und den Side-Effekt von der Unterspritzung mit dem Cortison, dass eben das Fettgewebe zugrunde geht, um zu nutzen. Und da gibt es doch einige, sage ich jetzt mal, die auf diesen Effekt bauen und dann die gesamte Nase unterspritzen. Hast du das schon mal erlebt? Also wir haben teilweise auch schon erlebt, dass wirklich Chemotherapeutika angewandt wurden an der Nase, um die Nase auszudünnen. Also das ist, ich glaube, Eckart, wir hatten mal auf irgendeinem Kongress zusammen so ein, da wurde so ein Fall als Sekundärfall gewählt von auch von jemand, der nicht nur Cortison, sondern am Ende auch 5-FU, also ein ganz aggressives Chemotherapeutikum unterspritzt hat, um einfach die Nase zu strukturell zu verkleinern. Siehst du solche Fälle, solche fatalen Komplikationen?
Also das sind zum Glück absolute Ausnahmen. Und zum Thema Kristallkortison, dieser Begriff ist ja auch ein Kunstwort. Das ist einfach eine Kristallsuspension. Das ist einfach ein pharmazeutischer Begriff. Es ist einfach ein Kortison, was für Gewebeinjektion gedacht ist. Die Kristalle sind letztlich nur eine Zubereitung, um so eine Depotwirkung zu haben. Das ist das, was von den Orthopäden meist verwendet wird. Die Effekte, die man auf Weichgewebe erzielen kann, kommen meines Wissens historisch aus der Narbenbehandlung bei Verbrennungspatienten, bei dicken, wulstigen Narben, bei Keloid, also bei überschießender Narbenbildung, weiß man, dass das Injizieren das Gewebe tatsächlich reduziert, also einen Gewebeabbau auslöst. Das ist im Grunde eine unerwünschte Nebenwirkung, die man sich da zunutze macht. Aber deswegen sollte man auch entsprechend vorsichtig damit umgehen. Und wie du schon gesagt hast, Nuri, die einzige Indikation sehe ich tatsächlich im Soft Tissue, also im Polypik, in dem Bereich der Nase mit der ganz dicken Haut und auch nur, wenn die stark geschwollen ist, fast so eine narbige Veränderung aufweist und dann auch nur ganz tief. Die Probleme entstehen dann, wenn man das in dünne Hautareale spritzt und zu oberflächlich. Dann kann es eben nicht nur zu Fettgewebsabbau in der Tiefe kommen mit den Folgen, wie sie der Florian beschrieben hat, sondern auch zu Pigmentveränderungen an der Oberfläche, zu sichtbaren kleinen Kratern, also ganz strenge Limitationen auf Areale mit dicker Haut und tief und verdünnt. Und ich mache das, wenn ein Fall geeignet ist, fraktioniert. Also das mache ich in 3, 4 Sitzungen und nicht hohe Konzentration, ganz viel und ganz oberflächlich. Dann hat man sofort einen Effekt, aber hat eine große Gefahr, eine dauerhafte und eigentlich nicht wirklich behandelbare Komplikation zu erzeugen. Das ist ein bisschen zurückgegangen. Das war so ein tatsächlich so ein medialer Hype. Also allein der Begriff Kristallkortison, das klingt so ein bisschen nach Kristallpalast irgendwie. Und da kamen ganz viele Anfragen, das ist schon viele Jahre her, als das so hochgeschossen ist. Und da wurde wirklich damit geworben, mit Kristallkortison kann man alles. Also wer heute noch eine Nase operiert, der begeht einen Kunstfehler, weil das kann man ja mit Kristallkortison machen. Das war wirklich vor vielen Jahren so die Aussage, mit der da viele Patienten zu uns in die Beratung gekommen sind. Aber das hat meiner Erfahrung nach zum Glück ganz stark abgeebbt.
Verrückt, doch was es immer wieder für Trends gibt, die dann kommen und auch wieder verschwinden. Und auch solche Schlagworte, die wir auch in anderen Bereichen kennen. In der Nasenchirurgie ist es jetzt Preservation Rhinoplasty, im Facelift-Bereich ist es Deep Plane und noch Deeper Plane und noch mehr Preservation und so. Also man kann nur sagen, man muss sich vor diesen Trends so ein bisschen, da muss man ein bisschen aufpassen. Und gerade in der Nasenchirurgie, da funktioniert es ja häufig nicht so richtig. Ja, wie wird man denn so ein Nasenchirurg? Florian, was würdest du denn sagen? Wie viele Nasen muss man denn operieren, um sicher und gut alleine eine Nase operieren zu können? Das ist ja sicherlich anders als bei vielen anderen Eingriffen, was viel schwieriger zu erlernen, das eine Nase zu operieren. Und deswegen gibt es ja auch so wenig Nasenchirurgen. Man muss ja mal ehrlicherweise sagen, die Leute, die viele Nasen operieren, die kennen sich alle untereinander, weil wir uns einfach kennen von Kongressen und von anderen Dingen, die wir uns kennen. Aber wie kommt man dazu oder wie erreicht man das? Was würdest du den jungen Kollegen empfehlen? Oder wie findet man einen Nasenchirurgen? Der muss ja schon auch so einen grauen Bart haben wie wir, oder wie schafft man das?
Also ich glaube, die erste Frage war ja, wie viele Nasen sollte man operiert haben, um das wirklich sicher selber zu können. Ich glaube, das ist absolut individuell verschieden, wie schnell man sich da reinfühlt und da sicher wird. Aber ich glaube, unter 150 Nasen braucht niemand darüber zu sprechen, dass er sicher wäre. Ich weiß nicht, wie ihr das einschätzt. Also, und wenn man dann eben irgendwann an die 1000 drankommt, dann denke ich, gehört man schon zu einer gewissen kleinen Gruppe, die überhaupt so weit kommen. Aber die andere Frage für die, die jetzt nicht Nasenchirurgen werden wollen, finde ich ja auch interessant. Wie findet man einen guten Nasenchirurgen? Ich glaube, das muss man ja fairerweise sagen. Es gibt nicht nur plastische Chirurgen, die das machen, sondern es gibt auch Hals-Nasen-Ohrenärzte, die sehr gut Nasen operieren. Das sieht man ja auf allen Kongressen, die du, Nuri, auch und auch mit Eckart zusammen mit anderen Hals-Nasen-Ohrenärzten macht. Ihr macht ja einen hervorragenden deutschen Rhinoplastik-Kongress jedes Jahr. Man sollte halt gucken, ist es einer von uns beiden, sind es plastische Chirurgen oder Hals-Nasen-Ohrenärzte, sind sie möglichst auch noch in der Gesellschaft für Rhinochirurgie, für Nasenchirurgie. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, was für Ergebnisse können diejenigen sozusagen Bewerber um den Nasenchirurgen, den man sich aussucht, präsentieren. Es ist ja leider in Deutschland nach wie vor nicht erlaubt, Vorher-Nachher-Bilder zu zeigen in sozialen Medien oder auf den Webseiten. Ich glaube, das würde gerade im Bereich Nasenchirurgie, viele Leute vor einem Fehltritt bewahren. Aber man sollte sich auf jeden Fall Vorher-Nachher-Bilder zeigen lassen von jemandem, bevor man sich die Nase operieren lässt.
Also
Ja,
dass das ein Fehltritt, darf ich da kurz rein?
ja,
Das ist
unbedingt,
ein Thema,
unbedingt.
wo ich so ein bisschen hochkoche, weil zu sagen, leider dürfen wir das nicht zeigen und wenn man das zeigen dürfte, dann würde man Patienten vor Fehltritten bewahren. Erstens wird es permanent gemacht. Also diese Regelung wird, so kriege ich das zumindest mit, relativ großzügig umschifft und dann werden Dinge präsentiert, die meiner Meinung nach nichts mit einem validen Ergebnis, also das Beliebteste sind ja die Fotos mit dem auf dem OP-Tisch liegenden Patienten und dann daneben ein so um 90 Grad gedrehtes Vorher-Foto oder auch das Vorher-Foto beim auf dem OP-Tisch liegenden Patienten. Das hat mit einem Ergebnis nicht viel zu tun. Und da frage ich mich, was soll das? Ein valides Ergebnis ist ein, besser 2 Jahre nach der OP und zwar aus allen Seiten. Es kann eine Nase von vorne toll aussehen, von der Seite schrecklich. Hosen runter heißt für mich 1 bis 2 Jahre nach der OP und wirklich unter gleichen Bedingungen von allen Seiten die Nase zeigen. Und dann kann man wirklich beurteilen. Jetzt kommt dazu, wie einfach es geworden ist, Bilder zu bearbeiten. Dann haben wir früher gedacht, dann machen wir halt Videos. Jetzt kann man auch Videos ganz einfach bearbeiten. Also schwierig, da eine Orientierung zu finden, weil es ist ja ein Markt und das ist das Thema Werbung und
Also keine klare
wenn ich
Aussage
ganz
dafür.
kurz, wenn ich kurz
Ja,
noch
ja klar.
reagieren darf auf deine Antwort, Eckart. Das meinte ich ja, genau das meinte ich ja.
Ja.
Also, dass das von gewissen Mitbewerbern immer wieder umgangen wird, ist das eine, dass der dann eben nicht valide Aufnahmen zeigen, ist das andere. Aber genau das, was du ansprachst, dass man sagt, jemand, der unter gleichen Bedingungen aussagekräftige Bilder zeigen kann, und das kann ja jeder von uns in seiner Praxis auf jeden Fall tun, der ist vertrauenswürdig. Also ich habe das nur erwähnt, weil man sich eben nicht an den Insta- oder sonstigen Social-Media-Auftritten orientieren sollte, wo jemand sagt, guck mal, schon wieder eine schöne Nase gemacht heute. Bilder aus dem OP, die meine ich nicht, sondern eben, dass man, würden wir alle seriöse Bilder zeigen können, dann würde sich das auch anders darstellen. Das meinte ich einfach damit.
Genau, da noch eine kleine Ergänzung. Bilder, die nicht hundertprozentig perfekt sind, sind glaubwürdiger, weil realistischer, weil die Perfektion gibt es in der ganzen Chirurgie nicht, die gibt es in der Natur nicht. Und wenn ich meine eigenen Bilder anschaue, finde ich an jedem Resultat irgendwo eine Kleinigkeit, wo ich sage, das hätte ich lieber noch ein bisschen anders. Daran kann man vielleicht erkennen, ob einem, und das hat nicht nur mit der Nase zu tun, sondern glaube ich generell, realistische Dinge gezeigt werden.
Es gibt ja wirklich da durchaus zwei Lager. Die einen, die sagen, dass das Heilmittelwerbegesetz und das Verbot der Vorher-Nachher-Bilder auch ein Segen ist, weil sonst natürlich ein heilloses Vermarkten von ja, Post-OP-Ergebnissen anfangen würde, von Kliniken, die vielleicht eine tolle Software haben, die Bilder zu generieren und könnten es gar nicht umsetzen. Also man kann beides ein bisschen verstehen. Schwierig ist nur, dass wir in Deutschland in der so einer Isolation und so einer Inselsituation sind und dass die Länder drumherum natürlich kein Heilmittelwerbegesetz haben, das das verbietet und Patienten auch schon zu uns kommen und sagen, sie zeigen ja gar keine Vorher, ich habe ja von Ihnen noch nie was gesehen, sie zeigen ja gar keine Vorher-Nachher-Bilder und uns das natürlich denen gegenüber so ein bisschen ist das natürlich keine Gleichstellung. Aber es ist natürlich vernünftiger, wie du gesagt hast, Eckhard, und wie du auch meinst, Florian, dass man natürlich im Beratungsgespräch und dass man echte Ergebnisse sieht und dass man, ja, dass man sich da so ein bisschen von dem Hype befreit. Aber wir werden es alle nicht ändern können. Social Media ist überall und das hat unser Leben beeinflusst und beeinflusst auch unser Leben wahrscheinlich weiterhin. Und der Markt übt natürlich einen Druck aus und das ist natürlich auch für viele interessant. Das werden wir nicht ändern können. Aber wir müssen natürlich mit unserer Arbeit auch, ich sage jetzt mal, einen gewissen Berufsethos, den wir auch haben und gewisse Standards, die wir einhalten müssen, dem müssen wir natürlich treu bleiben, das ist ganz klar. Ich würde sagen, wir sind bald eigentlich schon so weit. Es hat riesen Spaß gemacht mit euch. Habt ihr noch eine Message, die ihr an unsere Zuhörer vielleicht geben wollt für die Nasenchirurgie? Natürlich kommt zu unseren Kongressen, bildet euch fort, geht eure Kollegen besuchen, die Nasen operieren, wenn ihr euch dafür interessiert. Das ist zum Beispiel, was ich den interessierten Zuhörern mit auf den Weg geben würde. Was würdest du unseren Zuhörern mit auf den Weg gehen, Florian?
Den ärztlichen Kollegen
Den sowohl als
stimme ich
auch,
absolut
genau.
zu dem, was du gesagt hast. Den Leuten, die sich als Nichtärzte für Nasenchirurgie interessieren. Vielleicht, weil ich das auch immer mal erlebe, dass Leute auch kommen, die auf einem sehr hohen Niveau klagen. Also wo ich dann die vor mir sehe und denke, deine ästhetischen Wünsche sind ja auf einem hohen Niveau. Also da ist an sich bist du schön, an sich passt diese Nase super in dein Gesicht und sich wirklich überlegen, dass eine Nasen-OP, das haben wir eingangs schon gesagt, ist für uns, glaube ich, da stimmen wir überein, eine der komplexesten Chirurgien, der man sich unterziehen kann. Und selbst wenn man sich zu einem Meister begibt, ist es immer noch mit einem gewissen Restrisiko behaftet. Also ja, man soll sich wie jeden Schritt, den man in unseren Kliniken geht, aber auch die Nasenchirurgie wohl abgewägt sein, glaube ich.
Ja, damit habt ihr eigentlich alles gesagt. Ich könnte es nur wiederholen.
Ja, das Thema Patient und unzufriedener Patient und wie man damit umgeht, das ist sicherlich noch ein komplexes Thema. Und ich glaube, da können wir wahrscheinlich nochmal einen extra Podcast machen. Da sind wir sicherlich nochmal eine Dreiviertelstunde am Sprechen miteinander. Es hat mir sehr Spaß gemacht, euch zu sehen. Ich freue mich. Wir sehen uns ja schon bald auf dem nächsten Kongress. Wir sind ja alle drei sehr aktiv, was das angeht. Und ja, ich hoffe, das hat den Zuhörern auch Spaß gemacht. Einigermaßen, sie konnten einiges mitnehmen. Und dann bis zum nächsten Podcast, ungeschminkt von der DGEPC. Bis dann, bis bald.
Dann vielen Dank, Nuri.
Danke.
Ciao, ciao, tschüss.
Ciao.
Ungeschminkt, der Podcast für ästhetische Chirurgie der DGEPC.